moderiere das jetzt einfach an.
Okay.
Was sag ich denn? Ich sag überhaupt nichts. Ich sag einfach ganz halt moin.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und...
Hallo und herzlich willkommen bei Insert Moin, dem feriengelagertsten Sonderpodcast aller Zeiten. ich bin nicht Manu, sondern Daniel. Und wir sind mitten im Ferienlager, weil Manu, der muss auch mal Urlaub machen, der schläft seinen Kater wahrscheinlich aus von der Brettspielmesse Spiel, wo dem, was ich auf Instagram gesehen habe, von den Leuten, die ich kenne, die da sind, da wird viel, viel gesoffen. Ich glaube, Brettspiele eignen sich einfach gut als Saufspiel. während Manu seinen Kater auskuriert, sprechen wir hier über, ja, vielleicht das beste Spiel des Jahres. Mit mir sind Florian Zandt hier.
Hallo, guten Tag.
Und Elena Schulz.
Hallo.
Die ihr beide wahrscheinlich kennt von Spiele-Reviews auf GameStar und GamePro. Und ich bin Daniel Ziegner und mich kennt man auch manchmal von GameStar. Wir sind so hier, die übernehmen das hier, ja, fast, diesen Podcast. Wir sprechen heute über ein Spiel, über das wir alle, glaube ich, seit einer Woche eh schon sprechen. Und deshalb machen wir jetzt einfach Aufnahme an und Mikros vor uns und teilen diese Gedanken, und zwar um Disco Elysium geht es. Das, ja, ich habe schon gesagt, das mutmaßliche Spiel des Jahres. Elena, du hast es in deinem GameStar-Review schon das beste Rollenspiel des Jahres genannt, und wir versuchen heute einfach mal auf dem Grund zu gehen, woher dieser Hype kommt, diese Begeisterung, und ob es berechtigt ist, dieses Spiel so zu nennen.
Genau.
Ich sag mal kurz, worum es geht, so als Einstieg. Ich versuche wirklich nicht zu tief in die Story zu gehen. Wir versuchen, glaube ich, auch vergleichsweise spoilerfrei daran zu gehen. Es beginnt damit, wie viele, viele klassische isometrische Rollenspiele, was das ja auch eins ist, beginnen. Und zwar man erwacht und weiß nicht mehr, wer man ist. Das kennt man aus Planescape Torment oder aus Tides of Numenera. Da wacht man auf und weiß nicht mehr, wer und wann und wo man ist. In diesem Fall ist es keine kosmische Macht, die einen irgendwie in diesen Zustand versetzt, sondern einfach nur sehr viel Schnaps und Drogen. Man wacht mit einem riesigen Kater auf und findet heraus, dass man scheinbar ein Polizist ist in einer Hafenstadt, der einen Lynchmord aufklären muss. Und ja, das ist die Ausgangssituation, und von da versucht man, sich zu erinnern, wer man ist. Man versucht, diesen Mord zu klären, und man versucht, sich in diese brodelnde Gemeinschaft, dieser Hafenstadt mit den politischen Unruhen und allerlei zwischenmenschlichen Konflikten hineinzufinden. Und das Ganze tut man tatsächlich aus der Sicht eines klassischen westlichen PC-Rollenspiels. Baldur's Gate, Planescape Torment, von Schreck von oben und läuft man durch diese Welt und spielt die Rolle dieses Polizisten. Ich würde es jetzt tatsächlich dabei belassen schon, weil alles andere ist potenziell schon ein Spoiler. Metascore von 90. Du hast auch eine 90 gegeben, Elena.
Ja.
Und jetzt die Frage, warum? Warum ist dieses Spiel so gut?
Also was hat dieses Spiel für mich so fantastisch gemacht, dass ich im Test wirklich da saß und mir gedacht habe, boah, da muss ich jetzt eine 90 geben, obwohl es so ein kleines, unscheinbares Spiel ist, wo man normalerweise, also wo halt viele Leute nicht verstehen, warum das jetzt plötzlich eine 90 bekommt, die es halt nicht kennen, die irgendwie nur den Test sehen. Und für mich war es halt einfach ein Spiel, das ich gespielt habe, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich halt selten etwas gespielt habe, was sich so anfühlt. Das hatte mit verschiedenen Aspekten zu tun, auf die wir hier noch eingehen werden, aber vor allem ist es halt dieses, dass es sich, obwohl es auf einen Charakter beschränkt ist, also dass man sich eigentlich keinen Charakter erstellen darf, sondern man muss ja diesen Polizisten spielen, hat man trotzdem das Gefühl, dass man sich komplett eine eigene Rolle erschafft, einfach weil man eben diesen Charakter, was wirklich ganz Originelles halt durch seine Gedankenwelt formt. Also man kann wirklich sozusagen den kompletten Geist einer Figur formen und die, sei es ihre Gewohnheiten, sei es die Ideologie, der sie anhängt, sei es wen sie liebt oder so. Man kann das alles bestimmen im Rahmen einer sehr komplexen, interessanten Story in einer sehr tiefgehenden Welt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, als würde ich ein gutes Buch lesen und da komplett halt eintauchen. Also wirklich wie ein Krimi zum selber mitschreiben. Und das war für mich ein wahnsinnig cooles Gefühl in dem Spiel.
Florian, jetzt sag doch auch mal was. Nein, ich weiß, ich glaube, dir geht's auch ganz ähnlich. Also bei dir weiß ich, du hast immer schon, warst einer von denen, die auf das Spiel gehypt waren, auch lange bevor es raus war.
Ja.
Und als es noch anders hieß,
ursprünglich einmal. Genau, also es ist noch No Truce with the Furies hieß. Also ich habe das Spiel wirklich schon sehr lange verfolgt, weil ich tendenziell, also das Spiel ist eigentlich wie für mich gemacht, weil ich eigentlich bei Rollenspielen immer den gewaltlosen Weg mehr oder weniger wähle. Und ohne jetzt viel spoilern zu wollen, aber bis jetzt bin ich bei Disco Elysium, glaube ich, noch auf keine Situation gekommen oder auf, sagen wir mal, in den 100 Interaktionen mit der Umwelt und mit den Menschen über den Zaun, über den Daumen gebrochen. Über den Daumen gebrochen, sagt man das so? Ich glaube nicht. Egal, über den Daumen gebrochen.
Zaun, bricht über den Zaun, glaube ich.
Über den Zaun vielleicht gebrochen, über den Daumen gepeilt, sagt man, glaube ich. Genau, gab es, glaube ich, zwei Situationen, die man mit Gewalt irgendwie lösen konnte. Und selbst da nicht irgendwie so explizit, wie man bei anderen Rollenspielen zum Beispiel vorgeht. Also, ich meine, zum Beispiel Planescape Torment, so weird die Geschichte war und so einzigartig die Ästhetik. Ich meine, es war natürlich auch immer noch mit, gab natürlich auch immer noch Kämpfe in diesem Spiel. Und das ist halt bei Disco Elysium ganz außen vor, man muss einfach seine, ja, die Probleme halt einfach mittels Dialog und mit diesem wirklich außergewöhnlichen, richtig geilen Skilltree lösen, mit dem vielleicht auch auf jeden Fall zu Beginn ein bisschen sprechen sollten, denke ich.
Ich glaube, da sind wir gleich bei einem sehr guten Punkt, weil das, was es von all diesen Spielen unterscheidet, mit denen man es jetzt direkt vergleichen könnte, eben dieser ganzen Geschichte an diesen isometrischen PC-Rollenspielen, CRPGs, ist, dass es kein Kampfsystem gibt. Und selbst wenn Kämpfe stattfinden, dann oder wenn Gewalt stattfindet, dann entsteht die ja immer aus Dialogen heraus. Und da finden dann die Skill-Checks statt, die es gibt mit diesem sehr ausführlichen Skill-Tree. Aber es gibt kein Kampfsystem. Und ich überlege gerade, ob mir ein anderes Rollenspiel einfällt. Also mir geht's auch so, ich habe zum Beispiel sowas wie Fallout New Vegas immer größtenteils mit Dialogen gespielt. Ich spiele gerade Outer Worlds, voll auf Charisma gelevelt. Aber trotzdem muss man in diesen Spielen immer kämpfen. Und es gibt immer ein Kampfsystem, das ganz zentral ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich ein Rollenspiel kenne, das wirklich einfach komplett drauf verzichtet und sagt, wir lösen das einfach anders. Wir konzentrieren uns komplett auf diese andere Ebene, diese erzählerische Ebene vielleicht?
Mir fällt jetzt auch keins konkret an. Also es gibt halt oft die Möglichkeit, halt größtenteils den Kämpfen auszuweichen, wenn man halt sagt, also in manchen Spielen kann man ja dann schleichen als Alternative oder eben man regelt alles über Dialoge, aber so, dass es halt konsequent kein Spielelement ist, wie jetzt da, fällt mir eigentlich nichts ein, vergleichbar, was halt in die Richtung geht konkret.
Ich hatte teilweise schon fast das Gefühl, ein Adventure zu spielen. Ein Adventure mit Rollenspielelementen. Wie unpassend findet ihr diese Aussage?
Ich habe das schon öfter gehört tatsächlich. Ich glaube halt, es ist halt gerade, wenn man halt früher so viel sowas wie Planescape Torment oder so gespielt hat, vielleicht erinnert es einen dann halt eher daran und man muss quasi im Kopf so für sich so die Kämpfe wegstreichen. Aber ich glaube halt gerade jetzt vor allem jüngere Spieler, die halt zum Beispiel sowas auch nicht gespielt haben, ich glaube, für die ist es einfach ein Adventure, weil du hast dieses Rumlaufen, dieses mit Tab Sachen markieren sozusagen. Also du läufst halt rum und mit der Maus auch, also mit einer indirekten Steuerung sozusagen und klapperst halt Hotspots ab und das fühlt sich sehr an wie in einem Adventure, dieses halt Sachen anklicken, gucken, was man damit machen kann, in Dialogen drüber reden. Also ich finde es nicht so verkehrt von der Idee her, um zu vermitteln, was es für ein Spiel ist.
Dann kommen wir doch vielleicht mal zu den Skills, die es gibt, weil anders als im Adventure gibt es viele, viele, viele Momente, in denen man auch, würde ich sagen, eine sehr indirekte Kontrolle über das Geschehen hat, nämlich es gibt einen Haufen Skillchecks, was halt das rollenspieligste Element ist, das es in einem Spiel geben kann. Also es gibt viel von diesem klassischen Würfeln und dann entscheidet die Zahl der Würfel, ob man erfolgreich ist in dem, was man versucht oder nicht erfolgreich. Und Florian, du wolltest vorhin schon auf den Skilltree eingehen. Ich überlasse jetzt dir die Ehre, diesen sehr, sehr komplexen und wichtigen Teil des Spiels einzuführen. Was macht man mit so einem Skilltree, wenn man nicht 15 verschiedene Skills für 15 verschiedene Waffen hat?
Ja, das ist tatsächlich relativ einfach, das zu erklären. Also vermeintlich einfach, denn man beeinflusst sozusagen ja Dialoge in diesem Spiel. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen potenziellen Zeugen für diesen Lynchmord sozusagen interviewt, dann kann es an irgendeinem Punkt quasi einen Skillcheck geben. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, der oder die Zeugin lügt beispielsweise. Oder man hat den Verdacht, dass sie lügt. Und dann gibt es vielleicht einen Skillcheck zu dem Skill Drama. Drama zum Beispiel, das mit diesem Skill kann man quasi herausfinden, ob jemand lügt oder nicht, oder man kann auch selber lügen. Das heißt, es ist quasi so eine, ja, es ist mehr oder weniger, also die ganzen Skills finden eigentlich wirklich zum größten Teil nur in dem Kopf der Spielfigur statt. Es gibt noch ein paar Skills, die quasi tatsächlich auch physisch sind, also was wie Pain Threshold, also wie viel Schmerz man aushalten kann, oder sowas wie Reaction Speed, dass man sozusagen auch so physische Skillchecks quasi absolvieren kann, aber der Großteil spielt sich wirklich im Kopf ab. Also gibt es solche Sachen wie Logik, Enzyklopädie, was halt wirklich einfach ein Skill ist, der sozusagen das enzyklopädische Wissen der Spielfigur widerspiegelt, also irgendwelche historischen Begebenheiten beispielsweise. Es gibt sozusagen den in Anführungsstrichen Sherlock Holmes Skill namens Visual Calculus, wo man sozusagen dann die zum Beispiel einen Tatort untersucht und dann sozusagen sich das versucht, die Tat zu rekonstruieren auf visuelle Art und Weise. Und genau, diese Skillchecks, ja, die gibt's halt en masse sozusagen. Auch für die kleinsten Dinge gibt's Skillchecks. Es gibt zum Beispiel einen Skillcheck, wenn man sich, vielleicht doch ein kleiner Spoiler, aber das ist kein Story-Spoiler, aber es ist am Anfang des Spiels, man wacht quasi auf und hat ein Grinsen im Gesicht, das man nicht rausbekommt auf normale Art und Weise. Und es ist halt so ein richtiges creepy Joker-Grinsen quasi. Und wenn man in den Spiegel guckt in seinem Zimmer, muss man quasi einen Skill-Check bestehen, damit man nicht mehr grinst. Also so weit und so tief gehen diese Skill-Checks quasi in sämtliche Interaktionen in diesem Spiel.
Was halt auch interessant ist bei den Skill-Checks, die mich übrigens total an so Pen-and-Paper-Rollenspiele auch erinnert haben mit den Würfeln, ja, ist halt auch, dass es, also nur weil ein Skill-Check scheitert, bedeutet es halt auch nicht immer das aus. Also manchmal kann es halt dann eben eine witzige Folge haben, wie zum Beispiel, wenn man bei dem Grinsen scheitert, dann muss man einfach mit dem Grinsen weiterleben, oder später muss man sich auch an seinen Namen erinnern. Und wenn man das halt nicht schafft, dann denkt man sich einen total bescheuerten Namen aus und dann muss man den quasi die ganze Zeit behalten, weil man halt sich keinen besseren überlegen konnte. Aber teilweise kann es halt auch einen positiven Effekt haben. Also man kann zum Beispiel bei einem Skillcheck scheitern und dann eröffnet sich aber irgendeine neue Option, die man gar nicht bekommen hätte, wenn man den bestanden hätte. Und manchmal kann man ihn eben auch einfach öfter probieren, wenn man mehr Skillpunkte in einen bestimmten Skill investiert hat. Also das fand ich auch sehr cool am Spiel, dass es eben dich ganz selten irgendwie bestraft. Und also es gibt ganz wenige Stellen im Spiel, wo du wirklich was schaffen musst. Und meistens geht's immer so auch weiter, was ich immer sehr angenehm finde.
Das ist auch was, was ich tatsächlich lernen musste. Ich muss zugeben, am Anfang war ich noch so, man kriegt halt immer eine Prozentzahl angezeigt und man kriegt verschiedene Boni und Abzüge, die Chancen verändern von so einem Skillcheck. Und das sieht man gerade bei so, in Anführungszeichen, wichtigen Sachen. Wenn man einen Tatverdächtigen einschüchtern möchte, dann ist das halt so eine wichtige Entscheidung. Das ist so auch wahrscheinlich eine, die man dann nur einmal versuchen kann. Und da hatte ich am Anfang ein bisschen Angst auch, ehrlich gesagt, weil ich dachte, okay, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann kann ich den Mord nicht lösen oder so. Aber das habe ich mir jetzt nach ein paar Stunden auch dann total abgewöhnt, und was mir auch geholfen hat, ist, dass ich gecheckt habe, dass das Spiel hat ja sogar dann massenhaft Dialoge, wenn man nicht in einem Dialog ist, weil man immer wieder innere Monologe oder innere Dialoge sind es ja, mit diesen Skills führt. Das ist auch so eine Sache, die total schräg ist, und es gibt so Skills, die halt erfolgreiche Skillchecks passieren dann in so einem inneren Dialog, aber das heißt nicht, dass es die Wahrheit ist. Es gibt so Skills wie Empathie, die geben dir Tipps, wie du mit jemandem reden solltest, ja, um mehr Hinweise zu kriegen, aber es gibt auch so Skills wie Inland Empire heißt das. Das ist so ein komisches Intuitionsding, und das gibt einem oft total wirre und unverständliche Hinweise, und das ist hat mich ein bisschen gebraucht, aber inzwischen gebe ich mich sehr dem hin und guck einfach, was passiert. Genau wie du gesagt hast, weil manchmal kann auch ein gefällter Skillcheck ein interessantes Ergebnis haben, das die Geschichte halt irgendwie weiterbringt. Da musste ich so ein bisschen tatsächlich umstellen, weil anders als bei so einem Kampfsystem, da hast du ja ein klares erfolgreich, nicht erfolgreich. Ja, das ist hier halt nicht so. So ein gefailter Skillcheck ist halt einfach nur, ja, man ist halt gescheitert in dem, was man versucht hat, aber die Geschichte geht halt trotzdem weiter.
Genau, was ich auch ganz cool fand, weil du ja schon diese ganzen quasi Skill-Persönlichkeiten in deinem Kopf beschrieben hast. Ich habe nur einen Artikel gesehen, da war quasi so die Headline, ja, also quasi Disco Elysium gibt dir eine Party in deinem Kopf, und das fand ich total treffend, also Party im Sinne von Rollenspielparty, weil halt quasi du die Charaktere, die dich sonst begleiten in so anderen Spielen wie jetzt Baldur's Gate oder so, die sind halt in deinem Kopf. Also man hat einen Partner, den Kim Kitsuragi, das ist quasi dein klassischer wie Partner in Crime sozusagen. Man hat ja oft dann immer zwei Ermittler, auch in irgendwelchen Detektivgeschichten. Mhm. Aber der ist halt quasi, also mit dem kann man auch interagieren und den kennenlernen, und er gibt einem auch Tipps. Aber diese ganzen komplexen, vielseitigen Dialoge, sage ich jetzt mal, oder eher Monologe, finden ja im Kopf statt durch diese ganzen verschiedenen Skills. Und das finde ich auch eben total interessant, je nachdem, wie man die Levels sozusagen haben, die sind die ja auch stärker vertreten dann in deinem Kopf und äußern sich zu den Sachen. Und man muss überlegen, vertraue ich da jetzt drauf, oder will mir das Inline Empire vielleicht was ganz was anderes sagen? Oder dann hat man ja auch sowas wie Electrochemistry, was so die eigene Sucht ist, oder Rauschmittelabhängigkeit, weil der Charakter ja ein Alkoholiker ist. Und der sagt halt dann immer so, hey, geil, da liegt eine Flasche Whisky, die sollten wir unbedingt austrinken. Und dann musst du dir halt überlegen, okay, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Und wenn man halt drauf einsteigt, dann bekommt man wieder ganz andere Quests, die halt dann drauf hinauslaufen, bitte nimm doch Drogen, bitte trink doch Alkohol. Und die kann man halt auch einfach mitnehmen. Und das ist halt dann auch Teil des Charakters, den man sich erschafft. Der ist halt dann weiterhin Alkoholiker und hört total auf seine Electrochemistry und so weiter. Und es war also auch was ich sehr originell und witzig und interessant am Spiel fand.
Auf jeden Fall. Ich fand auch, was ganz, ganz, ganz gut beschrieben war, der Kollege Kirk Hamilton von Splitscreen, dem Kotaku-Podcast, hat das sozusagen auch beschrieben, dass sich es sich so anfühlt, als wäre wirklich, durch diese Monologe, sich so anfühlt, als wäre wirklich sozusagen, man würde ein Rollenspiel spielen mit einem wirklichen Dungeon Master dahinter. Weil ja sozusagen das so ausformuliert ist und ja du so eine, in Anführungsstrichen, komplexe Rückmeldung bekommst, ob es positiv oder negativ, dass sich es wirklich so anfühlt, als würde dir dann jemand sozusagen eben auf den versuchten Skilltrick sozusagen antworten. Wohingegen ja bei vielen anderen Rollenspielen das einfach im Hintergrund abläuft und du quasi nicht diese direkte Rückmeldung bekommst.
Ja, genau.
Wir könnten uns jetzt wahrscheinlich alle total in Anekdoten ergehen, was uns passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch was sehr dazu beiträgt, dass dieses Spiel sich nicht anfühlt wie... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, das meine ich gar nicht so, aber wenn ich so an so ein Baldur's Gate denke, dann ist das in weiten Teilen ein Strategiespiel mit taktischen Kämpfen und ich muss meine Party zusammensetzen und clever leveln, wo zwischendurch eine Story passiert. Und Disco Elysium ist wirklich ein Spiel, das sich einfach sehr, sehr einheitlich, wie diese Geschichte anfühlt. Und alles, was ich auch spielerisch mache, ob es in den Skillsystemen ist, den verschiedenen oder mehr diese Adventure-Mechaniken, wo ich Gegenstände und Dialoge irgendwie kombiniere, es fühlt sich alles an wie eine Geschichte, egal was ich mache. Und da passieren auch so kleine Geschichten in der Geschichte dann, wie zum Beispiel, es ist kein Spoiler, aber an einer Stelle kann man versuchen, eine Tür aufzubrechen. Und der Skillcheck da ist, wie hoch deine Schmerzgrenze ist. Und den habe ich zum Beispiel, verkackt und habe mir einfach den Arm irgendwie angestoßen und die Tür war immer noch zu. Und dann habe ich es aber irgendwie einen Tag später nochmal versucht, dann habe ich mir vorher irgendwie Mut angetrunken und dann nochmal versucht, dann bin ich irgendwie so angetrunken durch diese Tür durchgehämmert. Und das klingt nach so einer simplen Kombination. Ja, okay, ich nehme ein Item, das mir einen Boost gibt. Man könnte es so sehen. Aber wie ich es wahrgenommen habe, war halt diese Geschichte von diesem Cop, der ein Alkoholproblem hat und der, ich weiß nicht, sein Aggressions- und Drogenproblem an dieser Tür ausgelassen hat. Und das findet irgendwie so im Viertelstundentakt statt. Solche kleinen, total erinnerungswürdigen Momente, die sich dann doch aus dem Gameplay ergeben. Obwohl es eben nicht dieses systemgetriebene Kampf-Gameplay ist, was man sonst hat.
Ja, aber es ist alles halt total schön verzahnt, finde ich, wie du schon sagst. Es gibt ja durchaus so eine Art Fail-State, also quasi den Tod, obwohl es keine Kämpfe gibt, weil man hat zwei wichtige Werte, sag ich mal, nämlich Gesundheit und Moral. Und wenn quasi eins von beiden auf null sinkt, ist halt das Spiel vorbei. Und ich fand es halt auch total interessant, wie das halt eingebunden war, weil man hat ja keine Kämpfe, also quasi Gesundheit wird halt einfach nur gesenkt, wenn man halt eben zum Beispiel zu fest gegen die Tür tritt und dann Schmerz hat oder man macht irgendwie ein grelles Licht an und dann hat man einen Herzinfarkt oder so. Aber wie es halt so ist, wer kennt es nicht? Und Moral sinkt halt zum Beispiel, wenn halt einer einen total trifft und man dann den Mut verliert und dann, also waren dann auch immer so Situationen, wo dann halt jemand was gesagt hat und ich habe halt richtig gemerkt, wie es halt mein Kopf so denkt, so, ach scheiße, ich bin wirklich so ein armes Würstchen. Was will ich hier eigentlich? Und dann sinkt halt die Moral auf null quasi und er gibt halt auf. Und es gibt dann auch Items wiederum, mit denen man das halt verhindern kann. Das Spiel ist da auch wirklich sehr gnädig, finde ich, weil man findet ständig irgendwelche Items, die man dann auch in der Sekunde noch einsetzen kann, um sich zu retten. Aber das ist halt auch was nicht in einem Kampf passiert, irgendwie unabhängig vom Geschehen, sondern das passiert halt auch mitten in den Dialogen, wenn halt einfach irgendwas gesagt wird, was einen halt so sehr trifft oder wenn man halt irgendwie sich halt verletzt und so. Und das fand ich auch sehr schön eingebunden, quasi wie sie das machen, ohne dass es halt Kämpfe oder sowas geben muss, die dann quasi zu einem Aufgeben führen könnten.
Da spielt ja auch dann noch rein, ich habe es jetzt gerade schon so angestellt, ich glaube, da müssen wir auch noch drüber reden. Es gibt ja noch ein zweites, wie beschreibe ich das denn jetzt? Es ist ein bisschen kompliziert. Also es gibt ja, man hat mehr oder weniger zwei Arten von Quests noch, würde ich mal so beschreiben. Das eine sind dieses Thought-Kabinett und das andere sind die tatsächlichen Story-Quests. Und das ist auch eine Mechanik, glaube ich, die, ich weiß nicht, wie man die beschreiben kann, dieses Gedankenkabinett vor allem, weil das ist so für mich, glaube ich, eine Mechanik, die gut beschreibt, wie dieses Spiel es schafft, diese Rollenspiellogik mit diesem Erzählen irgendwie zusammenzubringen, weil man, vielleicht muss ich kurz einmal ausholen, man in Dialogen mit Figuren kriegt man manchmal, schaltet man so Gedanken frei. Zum Beispiel, wenn man mit so einem krassen Rassisten spricht, der einen von seiner Rassentheorie voll labert, dann hat man diesen Gedanken einfach im Kopf. Und dann kann man sich entscheiden, über diesen Gedanken dieser Rassentheorie nachzudenken und diesen Gedanken zu entwickeln. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, auch ein Gedanke, den ich tatsächlich nicht entwickelt habe. Aber da gibt es mehrere von und da kann man halt auch dann Skillpunkte investieren. Also es gibt auch dieses klassische Level-Up mit Erfahrungspunkten, aber ja, ich finde, das ist eine sehr interessante Verzahnung, weil während man über diese Gedanken nachdenkt, das hat tatsächlich auch eine Zeitlimit im Spiel, wie lange es braucht, diesen Gedanken zu verbringen, und währenddessen hat man einen Nachteil und danach kriegt man irgendeinen Vorteil raus. Und das ist,
also ja. Ich würde es versuchen so zu umschreiben, es sind halt mehr oder weniger so Perks, mehr oder weniger.
Ja, genau.
So wie die klassischen Fallout-Perks sozusagen. Aber es ist natürlich, also passend zum ganzen Spiel ist halt viel abstruser. Also es gibt zum Beispiel, also das ist so ein auf einem englischen Wortspiel, ist vielleicht auch ein minimaler Spoiler, aber irgendwann geht es um ein, im Dialog mit einer Person um ein Contact Mic, also ein Mikrofon, das quasi direkt, also ein Kontaktmikrofon, genau, ein Contact Mic. Und es gibt aber wohl in dieser fiktiven Welt auch einen Boxer, der Contact Mike heißt, wie Mike der Name. Und daraus entspricht dann auch ein Gedanke, den man dann sozusagen sich als Perk einprägen kann. Und genau, das ist halt so ein Beispiel dafür, dass durch die, du schon gesagt hast, durch vier verschiedene Dialoge, dann sozusagen dein Charakter auf die Idee kommt, einen Gedanken zu formulieren. Und das ist quasi, fängt an mit einem Problem sozusagen, was auch dann das erklärt, dass du erstmal Abzüge hast sozusagen, wenn du versuchst, diesen Gedanken dir einzuprägen, und eine Lösung, die dann sozusagen irgendwelche Boni bereithält.
Genau, und der Clou ist halt auch, man weiß vorher nicht, welche Boni man bekommt. Genau. Das heißt, man kann auch nur, ich glaube, drei Gedanken sind es gleichzeitig denken oder halt ausgedacht haben sozusagen, die sind ja dann schon abgeschlossen. Und wenn man dann halt irgendeinen Perk oder Bonus hat, wo man halt sagt, den wollte ich eigentlich gar nicht. Also es kann dann zum Beispiel sein, dass man halt einen Bonus auf irgendwie Logik oder so bekommt oder man hebt so eine Cap auf von den Skills, dass man die halt weiter leveln kann, als man eigentlich könnte. Und dann sagt man, ich will aber eigentlich was anderes irgendwie jetzt haben. Und dann muss man halt über einen Skillpunkt quasi einen Gedanken wieder vergessen und dann kann man wieder an einen neuen denken. Und da kann man halt eben nochmal ganz geschickt, weil man hat ja diese Skills als Grundansatz, sag ich jetzt mal, und da kann man halt über dieses Gedankenkabinett und über die Kleidung, die auch Skill-Boosts oder auch Mali mitbringt quasi, die kann man halt dann auch immer anpassen und dann kann man sich auch sehr gezielt auf bestimmte Skill-Checks vorbereiten, indem man die richtigen Gedanken denkt und sich total bescheuert anzieht, aber die richtigen Boosts hat. Das ist dann quasi fast schon so wie in anderen Rollenspielen so eine Rüstung einfach. Und man findet halt auch unterwegs in der Welt immer mal wieder irgendwie einen Hut oder eine Hose oder so und dann zieht man die sich halt an und das sieht herrlich bescheuert aus, aber funktioniert.
Was ich an all diesem System, also das, die Kleidung spielt ja auch wieder total interessant mit rein, was ich so, glaube ich, fesselnd finde, ist auch nämlich das, also in so einem klassischen Rollenspiel habe ich das Gefühl, da baut man vor allem irgendwie so einen Helden mit ganz konkreten Fähigkeiten. Er kann gut Schwert kämpfen, er kann gut Schlösser knacken. Aber was man hier wirklich macht mit diesen Gedanken, die man denkt und mit diesen Skills, die man irgendwie verbessert. Man baut wirklich sehr so einen, ja, wirklich einen Charakter. Also es ist wirklich irgendwie, wer ist dieser Typ? Wer ist dieser Typ, der ohne Gedächtnis mit einem Kater aufwacht? Und da entwickelt sich halt irgendwie aus diesem System wirklich so ein Charakter. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie 20, 25 Stunden drin. Ja, ich habe einen Eindruck, wer die Figur ist, die ich spiele. Und ich vermute, dass das bei euch auch so ist, aber andere Figuren sind als meiner.
Ja, ich glaube, das ist halt wirklich so der Kerngedanke von dem Ganzen, weil es halt nicht darum geht, also keine Ahnung, man baut sich keinen Magier und macht den dann zu einem besonders starken Magier oder zu einem Feuermagier oder was weiß ich, sondern man hat halt, also jeder hat halt seinen Kopf und jeder macht aus seinem Kopf einen anderen Kopf, aber da geht's nicht drum, ob der Kopf jetzt besonders gut schießen kann oder besonders gut ermitteln oder nicht nur, sondern es geht halt wirklich darum, was ist das für ein Mensch? Also es ist nicht nur seine Fähigkeit, sondern es ist einfach sein Charakter wirklich und sein Innerstes sozusagen, was halt durch alles geprägt wird, viel tiefer als noch in anderen Rollenspielen, wo man dann sagt, okay, ich mache jetzt einen intelligenten Charakter oder ich mache einen gutherzigen Charakter oder ich mache halt einen Bösen, der alle umbringt oder so, sondern man hat wirklich so einen tiefen Einblick in seine Gedankenwelt, wie man es eigentlich sonst, finde ich, nur in halt Romanen hat, wenn man halt einen Ich-Erzähler hat, der seine Gedankenwelt mit dir teilt. So hat sich's für mich halt total angefühlt.
Ja, total. Das passt auch ziemlich gut, finde ich, zu diesen, es gibt ja noch so zwei andere Parameter, die du sozusagen entwickeln kannst. Und zwar einmal so die ideologische Richtung. Also da gibt es quasi auch vier Richtungen. Sozialist, Kommunist, Faschist, Liberaler und Moralist.
Der politische Kompass ist das so ein bisschen in einer angepassten.
Genau, der politische Kompass. Und dann gibt es noch sozusagen die ganz interessant benannten, auch wahrscheinlich so Anspielung auf Archetyp, die Coppo-Types. Und da gibt es dann eben den Sorry-Cop, den Apocalypse-Cop, den Superstar-Cop und den Boring-Cop. Und das, die beeinflusst du eben halt auch dadurch, dass du halt wirklich die, in Anführungsstrichen, passenden Antworten in den Dialogen gibst. Also du verteilst da quasi auch keine Skillpunkte drauf oder sonst irgendwas, sondern du musst da wirklich, dadurch baust du eben deinen Charakter, indem du halt so antwortest, wie du, also nach deinem Ermessen halt sozusagen diesen Charakter ausgestalten möchtest. Und das eröffnet oder verschließt auch verschiedene Dialogwege und verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Quests umgehen kann und ist in vielen Fällen auch einfach sehr amüsant. Also es ist wirklich sehr, also generell muss man sagen, dass das Writing in dem Spiel ist einfach, also manchmal finde ich es ein bisschen zu sehr, wir sind die witzigen Lefties so ungefähr, aber tendenziell ist es wirklich so mit das beste Writing, was ich in langer Zeit im Spiel irgendwie mitbekommen habe.
Persönlich. Ich musste super viel auch lachen. Ja, und habe, also es war einerseits was immer dann spannend und cool und interessant, aber da, also die Antwortmöglichkeiten, die man teilweise hat, sind halt super witzig. Also auch wenn er dann so, hey, I'm the Superstar Cop, bang, bang, so und denkst du so, ach du Scheiße, weißt du, wenn er das jetzt halt wirklich sagen würde, so. Also man schmunzelt halt sofort bei der Vorstellung, dass dieser Typ halt, der vielleicht auch noch total bescheuert angezogen ist, sich da hinstellt, neben seinem Partner, der halt versucht, so das Gesicht zu wahren und seriös, wir sind hier die Polizei. Und er kommt mit so, yo Leute, hier, ich bin da der Kopf. Also und das ist halt fantastisch. Und es hat mich auch gefreut, dass halt oft dann halt sie sich nicht so super ernst genommen haben und halt wirklich auch einfach witzige Sachen eingebaut haben, dass es halt nicht so nur dieses bedeutungsschwangere, düstere Rollenspiel ist rund um Tod und Verschwörung und Faschismus, sondern dass es quasi so eine schöne Bandbreite auch an Themen einfach bietet. Auch in den Nebenaufgaben sind ja teilweise dann so kuriose Quests, die ich jetzt gar nicht spoilern möchte, aber es hat eine große Bandbreite an Themen und Ideen, die da zum Tragen kommen.
Ich habe in dem Spiel auch was gemacht, was vielleicht für die Qualität des Writings auch spricht, weil man sagt, glaube ich, das ist auch so eine Phrase bei Videospielen, dass, es ist sehr gut geschrieben, aber bei diesem Spiel habe ich wirklich alles gelesen und ich bin normal sehr, sehr, sehr lesefaul, vor allem in Spielen. Aber ich habe hier von Anfang an wirklich jedes Nebenquest, alles mitgenommen, jeden Dialogbaum komplett durchgegangen. Wirklich auch die komplett unnützen Sachen, die mir nichts irgendwie gebracht haben an Informationen oder Boni oder irgendwas. Einfach weil die Texte in sich so interessant und so aufregend teilweise sind und so gut, dass ich einfach gar nicht aufhören konnte. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich also das Spiel ist in Tage unterteilt, das gibt es eine Zeit und abends kann man ins Bett gehen und manchmal passieren Sachen auch zeitabhängig zu bestimmten Uhrzeiten. Ich habe die ersten 10 oder 12 Spielstunden wirklich am ersten Spieltag verbracht, weil ich einfach alles so eingesaugt habe, irgendwie wie Kirby, jedes Element Story in mich aufgenommen, was glaube ich nicht die empfehlenswerteste Art ist, dieses Spiel zu spielen und wo ich jetzt auch ein bisschen entspannter bin, aber ich hatte einfach so Lust, mehr davon mitzukriegen, von allem, was dieses Spiel dazu zu bieten hat, an Dialogen, an Beschreibungen der Umgebung, an Kommentaren, an was auch immer.
Apropos Lesen, wir sollten vielleicht auch sagen, das Spiel ist nur auf Englisch verfügbar. Also es ist komplett in Englisch, gibt auch nicht irgendwie deutsche Version oder so. Und es ist, finde ich, sehr anspruchsvolles Englisch. Also das hatte ich im Test auch geschrieben, wenn man fit ist mit Englisch und halt so in seiner Freizeit gerne englische Sachen liest oder anschaut, dann sollte es kein Problem sein. Aber gerade wenn man so nur Schulenglisch hat und so, dann ist es halt, glaube ich, wirklich schwer zu spielen. Gerade weil halt auch so viel Charme und so viel von der Faszination von den Texten kommt. Also wenn man die nur überfliegt oder gar nicht liest, dann bekommt man eigentlich kaum was vom Spiel mit. Also deswegen, wenn ihr es spielen wollt, schaut vielleicht euch erstmal an, ob das Englisch quasi was für euch ist.
Es sind auch sehr viele Namen, es sind teilweise andere Sprachen, die mit einfließen, was auch ist so ein bisschen, musste ich an so Blade Runner ist so das Beispiel, es ist so sehr, oder halt, naja, wie halt einfach Sprachen vielleicht sich auch entwickeln, in dieser sehr politisch tumultigen Geschichte, die diese Inselstadt hat, wo Revolutionen und Kolonialmächte und alles, die ihre Spuren hinterlassen haben und haben sich halt ganz viele anderssprachige Wörter ihren Weg reingefunden in den normalen Sprachgebrauch. Es tauchen immer wieder französische Wörter auf, es tauchen Sachen auf, die irgendwie niederländisch klingen und es ist zum einen komplexes Englisch, es ist zum anderen aber auch irgendwie so ein eigener Flavor, den sie da noch entwickeln von Englisch, habe ich das Gefühl.
Das passt ja auch irgendwie, finde ich, zu dieser, also generell einfach zu der Spielwelt, die ja sehr, also schon sehr nah dran ist an unserer. Ich glaube, es spielt theoretisch weiter in der Zukunft, aber eigentlich ist es schon eher ältere Technik. Also da wird dann irgendwie so von Radio-Computers gesprochen und so. Und also auch die zum Beispiel die wenigen Autos, die es gibt, die sind halt auch sehr, eher ältere Modelle, würde man jetzt eher so sagen, eher ältere Technik. Und das schafft das Spiel, finde ich, auch sehr gut, wirklich gerade in diesen Zwischenschritten einfach auch so diese Welt aufzubauen, die halt nicht wirklich fremd ist, aber doch, finde ich, fremd genug, um irgendwie sozusagen Interesse zu wecken, diese Welt einfach weiter zu erkunden und auch so die Feinheiten und die Besonderheiten dieser Welt.
Ja. Sie machen das ganz clever auch, weil das ja alles Konflikte sind, die bei uns real existieren. Also so politische Ideologien, Rassismus, Kriege, Aufstände, Kolonialismus. Das sind ja alles Sachen, die in unserer Realität existieren, aber die halt da quasi auf fiktive Nationen, die ja teilweise auch irgendwie an echte angelehnt sind. Ich glaube, dieses Oranje soll ja Holland sein letztendlich. Dass man das quasi halt dann dadurch auch ein bisschen entschärft, das Thema. Also weil normalerweise, wenn du so ein total politisch aufgeladen Spiel hast, dann würde ja auch total viel von Leuten wahrscheinlich auch kommen, die sagen, hey, Moment mal, ihr quasi packt da ganz schön krasse Themen an, aber so ist es halt fiktiv, aber es ist halt trotzdem nachvollziehbar, weil halt eben die Sachen auch so heißen und man erkennt es halt als Rassismus oder als Kommunismus und muss sich nicht quasi so eine Analogie irgendwie behelfen, sondern es ist es halt eins zu eins, aber in einer anderen Welt. Was das Setting auch angeht, ich glaube, ich habe gelesen, es soll so ein alternatives 50er-Jahre-Setting sein, also quasi in einer anderen Welt, aber so an die 50er angelehnt. Ich bin immer ganz schlecht mit, aber ist, daher kommt es vielleicht, dass es ein bisschen halt doch eher noch, sag ich mal, retro wirkt im Vergleich zu unserer Zeit, aber jetzt trotzdem nicht super unmodern, als würde es irgendwie im 18. Jahrhundert spielen oder so.
Ich habe mir ehrlich gesagt am Anfang, und wir sind jetzt, glaube ich, wir klingen alle sehr schwärmend, und ich habe mir am Anfang tatsächlich schwer getan, dieses Spiel einzuordnen, weil ich habe ganz viele von diesen, also es kam plötzlich zum Release diese große Welle der Begeisterung, und die kam so plötzlich, dass ich das Gefühl habe, dass noch gar nicht so richtig in Worte gefasst werden konnte, warum dieses Spiel so besonders und so anders ist. Und ich habe das so beschrieben, als dass es ein sehr, sehr betörendes Spiel ist. So ein Spiel, das mich einfach direkt gepackt hat und dann auch weite Teile meines Kopfes okkupiert hat, wenn ich vom Rechner weggegangen bin. Und über das ich sehr viel nachdenke. Aber ich tue mir immer noch schwer, wirklich den Finger drauf zu legen, warum? Warum ist dieses Spiel diesen Begeisterungsstürmen absolut, ich würde sagen, gerecht? Es ist ein Spiel, das auf jeden Fall es verdient, dass so viel drüber gesprochen wird, gerade wie drüber gesprochen wird. Aber versteht ihr meinen Gedanken, den ich versuche zu entwickeln?
Gib uns mal doch 3 Stunden, dann ist er fertig. Nee, ich glaube halt, das lässt sich halt total schwer auf eine Sache festmachen bei dem Spiel, weil für mich war es halt wirklich eine Kombination aus allem. Also es war richtig so, wie wenn du irgendwie ein Gericht hast, um so eine schreckliche Essensmetapher einzubringen. Und es quasi die Zutaten waren halt so gut aufeinander abgestimmt, dass halt das Gesamtpaket mich halt komplett überzeugt hat. Das war halt die Geschichte, das war die Welt, das war diese Figur, die ich mir komplett gestalten kann. Aber für mich zum Beispiel auch der Artstyle, weil ich halt einfach jemand bin, also mich sprechen halt künstlerische Sachen sehr an, weil das halt auch, weil ich auch Design gelernt habe und so, das ist halt eben das, woher ich komme. Und gerade dieser leichte, so ein bisschen Ölfarbenstil oder was sie da imitieren wollten und dann auch diese ausdrucksstarken Charakterporträts, eben auch wenn er dieses Joker-Grinsen hat, das ist ja auch richtig so gemalt und es sieht einfach so aus, dass man halt da hängen bleibt und sich denkt so, irgendwie sieht es interessant aus oder auch jedes von den Skills hat halt so ein Porträt, was halt super verstörend teilweise auch aussieht mit irgendwelchen zerflossenen Gesichtern und zersprungenen Figuren, die sich irgendwie verrenken und so. Und man sieht es halt an und man denkt halt sofort drüber nach und ich glaube, das trifft auch das ganze Spiel zu, dass man über alles nachdenkt und über alles irgendwie nochmal reflektiert und dadurch hält es halt so unglaublich nach, während bei anderen Spielen, wenn es da zum Beispiel über das Gameplay alles kommuniziert wird, dann ist es halt alles so eine intuitive Geschichte und man ist dann drin und man ist im Flow und es macht Spaß, aber ich denke dann halt später wahrscheinlich nicht mehr drüber nach, sondern ich spiele es halt dann und dann habe ich Spaß und dann ist gut. Und das ist halt was halt so einen tieferen Effekt irgendwie auf so einer tieferen Ebene erzielt, dadurch, was es mit den Sachen macht.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde es vor allem, also ich finde es mal gut, dass man ein Indie-Spiel sich jetzt in dem Fall nicht der Kritik aussetzen muss. Ach, das ist ja wieder so ein Pixel-Art-Ding, weil das ist ja, wird ja gerne immer genommen als großer Kritikpunkt, dass die Spiele früher schon so aussahen. Aber ich finde, da kann man auf jeden Fall sagen, also so ein Spiel, das so aussah, gerade auch in den Details und in dem ganzen Gesamtpaket, da kann man sich zumindest nicht drauf stützen, auf diesen Kritikpunkt, dass man sagt, das gab es ja so schon mal. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch, denke ich, sicherlich auch mit ein Grund, weil es ja auch durchaus oft mal passiert, dass Spiele, die halt wirklich irgendwie vielleicht textlastig sind oder wo halt einfach viel Exposition im Text passiert, dass sie dann tendenziell vielleicht eher, sich, wenn nicht irgendwie rudimentär, dann doch eher so Standard-Optik bedienen. Und hier ist das einfach irgendwie so ein gesamter psychedelischer Trip irgendwie, wo einfach alles perfekt ineinander hakt, meiner Meinung nach.
Das Ineinanderhaken ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, weil es sich wirklich sehr dicht und sehr geschlossen alles anfühlt. Und ich habe jetzt auch noch nichts in diesem sehr, sehr vielschichtigen Spiel gehabt, wo ich dachte, na, das wirkt aufgesetzt oder das passt nicht so richtig rein. Und es war wirklich ganz ungewöhnlich aus einem Guss, nicht nur für Indie-Spiele, sondern für allgemein für Spiele. Wirklich eine sehr klare Vision dahinter und die haben es irgendwie geschafft, diese Vision wirklich umzusetzen.
So ging es mir auch. Ich glaube, es ist halt wirklich sehr viel einfach eine stilistische Entscheidung. Also man hat auch bei dem Stil das Gefühl, die hätten schon irgendwie einen realistischen Stil vielleicht machen können, aber es wirkt halt nicht so wie, oh, wir hatten jetzt technische Limitierung, deswegen mussten wir Pixel-Stil machen, sondern es wirkt wie, wir haben diesen Stil bewusst gewählt und Vielleicht hätten wir auch einen Witcher machen können, also wahrscheinlich nicht, weil es ein kleines Team ist, aber von der Idee her. Und wir haben uns aber bewusst gegen andere Stile entschieden, weil das zu dem passt, was wir machen wollen. Und ich glaube halt auch dadurch hat es so für mich auch einen ganz starken, so einen künstlerischen Vibe, weil ja immer so, das sind Spiele Kunst und so. Und ich habe das wirkt halt so, als hätte es so eine kohärente, konsequente Vision, dass es da halt ganz schwer fällt, dem das abzusprechen, dass es Kunst ist, weil es halt in sich so geschlossen eine Idee und eine Vision vertritt, eben aus diesen vielen Kleinigkeiten zusammen. Und das ist, glaube ich, halt auch was das Spiel so stark macht und vielleicht auch unterbewusst so stark macht, so.
Ja, ich glaube, ich würde dir da auch zustimmen. Ich glaube, das Stichwort ist vielleicht auch einfach wirklich die Vision sozusagen. So abgehoben, dass es vielleicht klingen mag, aber es ist halt eben nicht irgendwie so ein nach dem Baukastensystem zusammengesetzt, wie halt einfach, ja, leider viele Spiele heutzutage sind. Man sieht, es gibt irgendwas, was funktioniert. Das setzt man dann quasi vielleicht in ein minimal anderes Setting ein und dann wird das schon irgendwie laufen und läuft ja dann auch meistens. Siehe einen Großteil der großen Shooter-Franchises, die sich ja einfach immer wie geschnitten Brot verkaufen, obwohl eigentlich ja nichts anders gemacht wird bei den Spielen. Und das ist halt wirklich, also ich finde das, ja, das könnte vielleicht sogar einfach der Punkt sein, der den größten Anreiz ausmacht, einfach diese Vision, die einfach, ja, also irgendwie so meiner Meinung nach so gegen einen Großteil der Kritik auch irgendwie so drüber steht, dadurch automatisch, weil es einfach so, ja, kohärent und schlüssig und nicht irgendwie nach so Patchwork sich anfühlt. Ja.
Was vielleicht auch interessant ist, das Entwicklungsstudio ZAUM, oder ich würde sie Zaum nennen, ich weiß nicht, ob es da einen Konsens gibt, ich habe da in verschiedenen Podcasts verschiedene Sprachweisen schon gehört. Das ist eigentlich kein Videospielstudio, sondern wenn ich auf ihrer Webseite gucke, da steht, also Künstlerkollektiv lese ich immer überall auf Deutsch, auf ihrer Webseite steht Cultural Movement Uniting Artists, Writers, Entrepreneurs and Activists, established in 2009. Also die sind schon eine Weile da und sie sind nicht ein reines Videospielentwicklungsstudio und ich glaube, das spürt man vielleicht auf eine Art, dass ich glaube, aber ich habe das Gefühl, dass zuerst diese Idee da war, was wollen sie kommunizieren? Und was sie kommunizieren wollen, ist im Endeffekt, was der originale Titel des Spiels, den sie verworfen haben, No Truce with the Furies, aussagt. Es ist diese, so eine sehr tiefe Auseinandersetzung mit, ja, so inneren Dämonen, ist auch so eine Phrase. Aber, ja, eine Auseinandersetzung eben mit dem, was irgendwie in einem selbst steckt und einen zu den Handlungen geleitet, die man tut. Ich glaube, damit wollten sie sich auseinandersetzen und dann hat sich ergeben, dass ein Videospiel die beste Art ist, vielleicht das zu kommunizieren, was sie kommunizieren wollen. Und das ist nicht zuerst, wir machen ein Rollenspiel und jetzt überlegen wir uns ein Thema. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Teil davon, dass alles eben so gut zusammenpasst und es keine irgendwie losen Enden gibt, kein komisches Kampfsystem, das dann doch noch da ist, wo man, weiß nicht, Straßenschläger zu Dutzenden noch erschießen muss, was das ganze Spiel kaputt gemacht hätte.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, daher kommt halt auch, dass es wirkt, einfach weil halt die Story bei anderen Spielen manchmal wirklich nur so ein Afterthought ist, wo man sagt, okay, wir wollen ein Rollenspiel machen oder wir wollen halt irgendein Spiel machen und dann kommen bestimmte Aspekte halt einfach noch so rein. Und da ist es halt wirklich so, okay, wir machen da halt keine Kompromisse. Bei uns ging es ja von Anfang an nur um diesen Gedanken und nicht darum, jetzt ein Spiel zu machen. Und ein Spiel ist halt vielleicht einfach nur ideal, weil halt, ja, um sich mit den eigenen Dämonen auseinanderzusetzen, muss es ja auch irgendwo interaktiv sein, damit es einen halt wirklich sozusagen betrifft. Weil, also wenn ich es jetzt einfach nur gelesen hätte, glaube ich, wäre es schon interessant gewesen, aber nicht so stark, weil letztlich hätte dann das Spiel ja für mich die Dämonen bestimmt sozusagen oder das Medium, was in dem Fall gewesen wäre, während beim Spiel kann ich jetzt halt wirklich mich vielleicht auch unterbewusst dafür entscheiden, was die Sachen sind, was mich halt persönlich auch quält oder quälen würde. Und was ich mir vorstellen kann und nicht einfach sagen, oder halt auch nicht, man kann ja auch sich selber dann eine Geschichte letztlich ausdenken, aber es macht es halt viel stärker und man denkt auch automatisch viel stärker, finde ich, über sich selbst und über seine eigenen Gedanken nach, dadurch, dass man halt involviert. Deswegen glaube ich, dass es rein künstlerisch, wenn das ihr erster Gedanke war, eine sehr kluge Entscheidung war, dann ein Spiel draus zu machen.
Normalerweise sage ich bei solchen Erstlingswerken dann auch immer, ich bin gespannt auf das nächste Spiel, aber ich weiß gar nicht, ob ich das bei denen jetzt bei Zaum jetzt sagen würde, weil wer weiß, ob sie nochmal eine Idee haben, die vom Spiel die beste Umsetzung ist.
Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob sie jetzt noch mal ein Spiel machen, weil wenn du ja schon irgendwie die Beschreibung vorliest, ich denke nicht, dass da zwangsläufig ein Spiel rausfolgen wird. Hm. Vielleicht gibt's, keine Ahnung, einen Film oder.
Ich glaube, es war auch kein. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Ich glaube, es war auch kein einfacher Prozess. Also es gab diese Interviews von einem der Entwickler, der über seinen eigenen Umgang mit Alkoholismus gesprochen hat. Im Spiel findet man irgendwo ein kleines ein Team, das ein Rollenspiel entwickeln will und über deren Schwierigkeiten erfährt man was. Also ich glaube, es war, und man merkt auch, glaube ich, viel, wie viel Intimes und Persönliches da reingeflossen ist. Und es ist wirklich, auch wenn das jetzt wieder nach einer Phrase klingt, tatsächlich ein Spiel, das denen ein Anliegen war zu machen, oder eine Geschichte war, die ihnen ein Anliegen war zu machen. Und das ist jetzt ein erfolgreiches, zumindest kritisch erfolgreich, ich denke auch kommerziell wird es einigermaßen erfolgreich sein, Spiel geworden ist, ist fast schon so ein glücklicher Zufall dann, der noch oben drauf kommt. Aber es war, glaube ich, nicht der initiale Gedanke, wir machen jetzt den Rollenspiel-Hit des Jahres. Im selben Monat wie Outer Worlds.
Ich glaube, dann hätte es auch anders ausgesehen. Also wenn sie mit der Prämisse rangegangen wären, dann hätten wir ziemlich sicher ein anderes Spiel vor uns gehabt. Deswegen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das damit für die auch erledigt ist. Ich weiß nur, also es gibt anscheinend in der Spielwelt gibt es auch eine Buchreihe von dem Autor. Und da wird jetzt wohl ein Teil übersetzt. Das habe ich nur so irgendwo am Rand mal mitgehört. Also nagelt mich jetzt nicht konkret dran fest. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt halt quasi in anderen Medien diese Welt oder diese Geschichte vielleicht wieder aufgegriffen wird. Ich weiß aber nicht, ob sie da jetzt einen Teil 2 machen würden oder so. Ich würde mich natürlich freuen, sag ich mal, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es dann nochmal so einen Eindruck machen würde oder nochmal so eine Wucht einfach hätte, weil es halt dann natürlich nicht mehr besonders ist und sie sollten halt auch nicht in die Falle tappen, dann halt quasi irgendein Kampfsystem draufzupacken, nur damit sie ein neues Feature haben, was halt total vielen Entwicklern dann passiert, die dann sich irgendwas Neues ausdenken wollen und damit halt total wegkommen von dem, was ihr Produkt eigentlich interessant gemacht hat. So.
Vielleicht werden sie von Bethesda aufgekauft, das nächste Fallout zu machen.
Fallout Elysium.
Fallout Elysium, genau.
Ja, was bleibt zu sagen? Ich kann gar nicht anders, als dieses Spiel zu empfehlen, wenn man, und ich will gar nicht sagen, wenn man damit klarkommt, dass es kein Kampfsystem gibt, dass es sehr viel zu lesen ist, dass es ein sehr anspruchsvolles Englisch ist. Ich tue mir schwer, diese ganzen Einschränkungen dran zu setzen, die ich immer mache, weil ich möchte mich diesem Hype einfach auch ergeben. Weil dieses Spiel ist, es ist einerseits ein sehr klassisches Rollenspiel, es ist andererseits aber auch irgendwie anders als die meisten anderen Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Oder es ist anders als alle anderen Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Es fühlt sich wirklich originell und einzigartig an, wie das letzte Mal in diesem Jahr Outer Wilds. Tatsächlich, wir sind eigentlich in einem relativ luxuriösen Jahr, was originelle Spiele angeht. Ich kann es wirklich nur nahelegen, wenn man sich irgendwie dafür interessiert, wie man mit einem Videospiel eine Geschichte erzählen kann. Und auch speziell mit einem Videospiel. Dann kommt man eigentlich nicht drum rum, Disco Elysium sich mal anzuschauen. Oder was meint ihr? Bin ich ausgerechnet jetzt zu unkritisch, der sich am Anfang nicht festlegen wollte, ob dieses Spiel wirklich so gut ist?
Nee, ich finde, also es hat schon seine Probleme auch. Also teilweise, wenn man sagt, es gibt vielleicht Stellen, da werden einfach diese Skillchecks, wenn die dann zwingend sind, dann kann man das kritisieren, warum ist es jetzt plötzlich doch verpflichtend? Und natürlich ist man auch ein bisschen versucht, dann so Safe-Scumming zu betreiben und sich halt dann quasi die Story so hinzubiegen, wie man es halt will. Aber ich finde, das sind halt alles Sachen, die ich im größeren Kontext vernachlässigen kann für mich. Also wenn man so eine erzählerische Erfahrung in einem Spiel sucht, dann kann ich sagen, dann spiel das, weil du wirst in der jüngsten Zeit für mich keine bessere Geschichte in einem Spiel finden. Und selbst wenn man sagt, das ist vielleicht nicht mein Setting oder das ist nicht meine Welt oder ich will irgendwie eine Frau spielen oder so, probier es einfach aus und lass dich überraschen. Weil, also ich habe da halt so viele tolle Sachen mitgenommen, obwohl ich anfangs bei manchen Sachen auch skeptisch war, auch zum Beispiel, ob ich den Hauptcharakter mögen kann oder so. Aber als ich dann am Ende meinen Charakter hatte und dann zum Beispiel auch die Beziehung mit dem Partner, das war halt für mich total schön zu sehen, wie sich da so eine respektvolle Freundschaft bei mir entwickelt hat zwischen den beiden, weil die einfach gemerkt haben, hey, es ist halt nicht so leicht, Polizist in so einer Welt zu sein. Und es sind diese Kleinigkeiten oder auch wenn sich das Porträt von dem Hauptcharakter irgendwann verändert und man hat dann nicht mehr dieses irre Grinsen, dann guckt er plötzlich richtig traurig und fertig und so. Das waren einfach Sachen, die haben mich total berührt, weil ich das Gefühl hatte, so, da steckt so viel Unausgesprochenes noch mit drin, was ich aber spüre beim Spielen. Deswegen, wenn ihr narrative Spiele mögt und Rollenspielen nicht total abgeneigt seid, dann spielt das einfach, vertraut uns, es wird euch wahrscheinlich gefallen.
Ja, kann ich eigentlich, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Genau, es ist eigentlich, ja. Also ich würde es auch uneingeschränkt tatsächlich empfehlen. Für nicht nur für Rollenspielfans, sondern einfach für Fans von guten, gut erzählten Geschichten. Mit allem, was dazu gehört.
Ja, dann sind wir wahrscheinlich jetzt am Ende. Gibt's nur für PC, gibt's nur auf Englisch. Kostet 40 Euro.
Genau, gibt's 40 Euro gibt's bei Steam und bei GOG.com.
Also wenn das auch nur im Ansatz interessant klang, was wir jetzt hier erzählt haben, ohne wirklich auf die Story einzugehen, weil ich glaube, dass das auch was ist, was man halt dann selber entdecken muss, auf die Art, wie man sie selber entdeckt. Kauft das Spiel, spielt und dann labert mich zumindest im Inside Moin Discord voll, wo ich rumhänge, weil ich bin wirklich interessiert an kuriosen Erlebnissen, die ich verpasst habe bei meinem ersten Durchspielen. So, weil ich vielleicht zu kommunistisch war oder zu selbstmitleidig oder was auch immer. Unterstützt Insert Moin und den Manu, der nächste Woche, glaube ich, wieder da ist, bei patreon.com/insertmoin. Schaut im Discord, der sich bereits erwähnte, vorbei und habt eine schöne Zeit und nächste Woche auch wirklich wieder Manu.
Was wir natürlich auch noch machen können, wir könnten auch noch mal sagen, wo man uns so findet.
Das ist ein guter Punkt. Guck mal, ich bin so bescheiden. Ich bin so bescheiden einfach.
Genau, aber keine falsche Bescheidenheit, Daniel.
Oh Gott, wie fängt man jetzt an? Oh Gott, ich habe meinen Rhetorik-Sprachcheck verkackt gerade.
Der Skillcheck ist verkackt, aber keine Sorge, ich springe ein. Also Daniel und mich findet ihr zum Beispiel auf lostlevels.de, wo wir einen kleinen, aber feinen Blog für Indie-Spiele betreiben. Es gibt auch einen zweiwöchentlichen Podcast, Lost Levels, den ihr in allen, überall dort findet, wo es Podcasts gibt. Und des Weiteren findet man sowohl Daniel mit dem Podcast Hinter den Pixeln auf GameStar Plus und Elena und mich findet man ganz normal vor der Paywall quasi und auch teilweise hinter der Paywall auf GameStar und GamePro.de mit Reviews und Features und etc. Habe ich noch was vergessen?
Nichts hinzuzufügen.
Ja, ich glaube, das war's.
Habt eine schöne Woche. Ob mit oder ohne Diskollusion.
Ja.
Besser mit.
Man hört sich.
Besser mit. Tschüss.
Bis dann.